dass ihr da seid, dass sie da sind, dass der Raum so voll ist. Wir wollen heute einfach wieder zusammen auf Gottes Wort hören. Wir wollen zusammen singen, Gott loben und einfach auch Gemeinschaft miteinander haben. Besonders begrüße ich heute ein Geburtstagskind, Christina Zinser. Herzlichen Glückwunsch, Gottes reichen Segen für das neue Lebensjahr. Schön, dass du am Geburtstag mitten unter uns bist. Ja, trotz dem, dass wir wieder hier sein können, gibt's noch Corona in den Nachrichten wieder verstärkt. Deshalb einfach auch die Hinweise. Wir wollen es einfach so machen, dass wir Abstand halten. Das haben wir jetzt so, dass man Gruppen zusammensetzen kann, die zusammengehören. Aber dann einfach Abstand halten und da, wo Abstand nicht möglich ist, mit der Maske. Wir wollen auch beim Singen die Maske aufziehen, weil das einfach nach wie vor ein Thema ist, was relativ schwierig zu handhaben ist. Korintherbrief, der zweite, sind wir jetzt im dritten Kapitel. Und erstes Kapitel ging es um das Thema Trost. Beim zweiten, letzten Sonntag, um Vergebung. Und heute habe ich es überschrieben mit dem Thema Veränderung. Da heißt es im Vers 17, und den lese ich jetzt zu Anfang, Jesus Christus wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es geht darum, dass Jesus Christus durch seinen Geist in uns wirkt. Davon hören wir heute noch mehr. Wir sind mitten im Sommer und im Sommer singe ich gern ein Sommerlied. Geh aus mein Herz und suche Freud. Heute ist zwar so ein bisschen abgekühlt, aber ich denke, so die Stimmung ist immer noch ein bisschen Sommer. Auch wenn man in die Reihen guckt mit kurzen Hosen und T-Shirt. Die Hitze haben wir irgendwo ein Stück mitgenommen. Vielen Dank, Werner, dass du uns begleitest. Die Strophen, die an der Wand sind, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Die restlichen Verse dürfen Sie zu Hause lesen. Ist einfach ein wunderschönes Lied. Ja, war die Woche etwas spannend für mich. Ich habe Pfarrer Itzek auf dem Plan gehabt und habe ihm nochmal gemailt und versucht, telefonisch zu erreichen. Da hieß es dann, er ist im Urlaub. Ich freue mich trotzdem, dass er jetzt da ist. Für mich war es ein bisschen spannend. Ich habe dann den Bo noch gefragt, ob er auch 3 Sätze sagen kann zum Text, so ganz spontan mal durchzulesen. Und ich freue mich jetzt, dass wir zu dritt diesen wichtigen Text hier heute Abend behandeln. Wir wollen trotzdem nicht über eine Dreiviertelstunde machen, so wie dass wir einfach auch hier die Zeit irgendwo begrenzen. Pfarrer Itzek, würden Sie noch mit uns beten? Und wer kann, darf dazu aufstehen.
Lieber Vater im Himmel, hab Dank für diesen wunderschönen Sommer und hab Dank dafür, dass er einfach uns einlädt, die Schönheit deiner Schöpfung bewundern zu können, eintauchen zu können, auch in den Wald, in die Sonne, auch in die Kühle des Abends und all das. All das ist auch wahr und wirklich, trotz der Decke, die sich über alles legt mit der Corona-Pandemie, es ist Schönheit da und nicht nur die Schönheit deiner Schöpfung, für die du uns öffnen willst, die uns gut tun kann und will, sondern auch die Schönheit deiner Herrlichkeit, um die es heute auch geht, von der wir hören werden, deiner Ewigkeit, die uns umgibt und die wirklich viel, viel größer ist als all das Bedrängende und Beängstigende und Einengende dieser Welt. Hab Dank, dass du uns mitnehmen willst und unseren Geist und unsere Seele weiten will, frei machen willst von allen Sorgen, von aller Schuld und von all dem, was uns belastet. So lass dein Wort heute eben dieses Werk vollbringen in jedem und jeder von uns, dass wir frei werden, diese Freiheit, die du uns zugesagt hast in der Freiheit der Kinder Gottes durch deinen Geist. Segne diese Begegnung mit deinen guten Worten und schenke uns dazu diesen guten Geist. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Drei Begriffe, drei Dinge stehen in unserem Text so als Hauptworte drinnen, drei Abschnitte. Ich habe wieder was mitgebracht, wie meistens. Da fällt es mir immer leichter, das zu erklären. Beim ersten geht's um was? Was ist meistens in der Post drin? Briefe. Es geht um einen Brief und um Briefe. Ich bekomme solche Kisten jeden Tag im Geschäft mit etwa 100 Briefen. Das sind ganz unterschiedliche Briefe. Vielleicht nochmal, was ist eigentlich wichtig an einem Brief? Was muss an einem Brief drauf sein? Ich weiß, ihr seid die Generation E-Mail und WhatsApp und SMS und Facebook, aber es gibt tatsächlich noch richtige Briefe mit, ja, die verschickt werden. Was muss auf einen Brief drauf? Langsam. Also, Adresse ist da, wo er hingehört, der Empfänger. Dann der, wo es wegschickt, genau. Und dann eine Briefmarke, weil der es befördert, will Geld. Was fällt noch? Den haben wir schon. Ah, ihr seid gut. Mensch, der Inhalt ist doch das Wichtigste. Ein Brief, wo nichts drinsteht. Mit dem kann man doch gar nichts anfangen. Der Inhalt ist das Wichtigste. Was steht in dem Brief drin? Welche Botschaft steht da drin? Und es kann ganz unterschiedlich sein. Bei manchen sieht man schon außen, die sind nicht angenehm. Das ist dann wieder so ein Strafzettel, wenn jemand falsch geparkt hat oder so schnell gefahren ist. Oder eine Rechnung. Und dann gibt's natürlich auch schöne Briefe, wo ein Scheck drin ist oder ein Liebesbrief gibt's auch, jetzt im Geschäftsverkehr weniger. Aber ich kann mich an früher erinnern. Es geht heute um einen Brief und wir hören nachher da aus unserem Text noch viel mehr. Dann geht's um einen Spiegel. Da muss man jetzt der Samuel geschwind helfen. Ich habe da ein Experiment ausgedacht, das funktioniert nicht ganz richtig, aber ich erkläre es dann halt so, dass man es versteht. Könntest du da hinstehen? Weil Paulus nimmt diesen Spiegel als Beispiel. Ich habe keinen größeren Kunden und es war das Problem. Die anderen hängen alle an der Wand und gehen nicht runter. Paulus sagt, wenn man in den Spiegel schaut, und das will ich jetzt einfach mal zeigen, du musst jetzt das Kreuz sehen. Wir sagen nicht, der Spiegel drehen soll oder ein bisschen laufen. Du musst hierher gucken und das Kreuz sehen. Zu mir gucken, auf der Spiegel. Siehst du es? Okay. Also darum geht es, das sagt der Paulus in dem, ihr seid wie ein Spiegel. Wenn man euch anguckt, sieht man was? Das Kreuz sieht man Jesus. Und dann gibt es aber Menschen, jetzt muss ich nochmal ganz genau gucken, die haben einen Spiegel, aber nicht jetzt auch das Kreuz? Nicht! Was siehst du?
Nix.
Nix? Was siehst du über meinem Kopf?
Ein Handtuch.
Ah, das soll der Dicke sein. Das ist nämlich der dritte Begriff, eine Decke. Ich habe verzweifelt versucht, ein Bayern-Handtuch zu finden, aber bei uns im Haushalt gibt es es nicht. Das wäre jetzt passend für diesen Abend. Vielen Dank, Samuel. Ja, diese drei Begriffe, um die geht's. Um einen Brief, um einen Spiegel und eine Decke. Und ich bin gespannt, was wir dazu jetzt auch heute Abend noch hören werden. Jetzt singen wir noch einmal ein Lied, einfach spitze. Und anschließend dürfen mit der Simone die Kinder rübergehen. Die 9-Pluser dürfen hierbleiben. Wer meint, dass es nicht aushält bei uns, der darf auch mit rübergehen. Genau.
Thank you.
Ja, die Kinder dürfen jetzt mit der Simone nach hinten gehen. Super. Katrin, vielen Dank. Zwei Vorbemerkungen, bevor ich den Text lese. Einmal am Anfang steht im ersten Vers schon Empfehlung schreiben. Muss man vielleicht kurz was erklären. Damals gab es noch kein Neues Testament. Damals gab es auch die Evangelien noch nicht geschrieben, als Paulus durch die Welt reiste. Und es waren viele, die durch die Welt reisten und irgendein Evangelium verkündeten, irgendetwas von Jesus erzählten. Und es war den Aposteln ganz wichtig zu sagen, wir sind die Apostel, wir waren dabei. Und das, was wir erlebt und gesehen haben, das ist das, was weitergegeben soll. Und deshalb haben sie immer wieder auch Empfehlungsbriefe geschrieben, so dass eine Gemeinde, wenn jemand kam, wusste, der ist empfohlen von den Aposteln, diese Botschaft weiterzugeben. Wir haben es viel einfacher, wir haben die Evangelien, wir haben die Bibel, wir haben dort das Empfehlungsschreiben sozusagen vor uns liegen. Ein zweiter Punkt, Paulus geht in unserem Abschnitt auf eine Begebenheit bei Mose ein. Und zwar ging es darum, dass Mose auf dem Berg Sinai war. 40 Tage und 40 Nächte blieb Mose auf dem Berg, heißt es, beim Herrn, ohne zu essen und zu trinken. Er schrieb auf die Steintafeln die 10 Gebote. Und als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Erst als Mose sie zu sich rief, kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinde herbei. Dann kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Anordnungen weiter, die der Herr ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Und als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht wieder. Auf diese Begebenheit nimmt nachher Paulus in unserem Text Bezug. Deshalb ist, glaube ich, wichtig, das einfach zu kennen. Und jetzt lesen wir diesen Abschnitt 2. Korinther 3. Fange ich schon wieder an, fragt Paulus, mich selbst anzupreisen? Oder brauche ich vielleicht Empfehlungsschreiben an euch oder von euch, wie gewisse Leute sie nötig haben? Ihr selbst seid mein Empfehlungsbrief. Er ist in mein Herz geschrieben und alle können ihn sehen und lesen. Für alle ist er sichtbar. Ihr seid ein Brief von Christus, ausgefertigt und überbracht durch meinen Dienst als Apostel. Und dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen. So viel Selbstvertrauen habe ich vor Gott, weil Christus mich in seinen Dienst gestellt hat. Ich meine nicht, dass ich einen solchen Auftrag aus eigener Kraft gewachsen bin und mir irgendetwas selbst zuzuschreiben habe. Gott ist es, der mir die Fähigkeit dazu geschenkt hat. Er hat mich fähig gemacht, ihm zu dienen durch die Bekanntmachung seines neuen Bundes. Und dieser Bund unterscheidet sich dadurch von dem früheren Bund, dass Gott jetzt nicht ein geschriebenes Gesetz gibt, sondern seinen Geist. Der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod, der Geist aber führt zum Leben. Der Dienst, den Mose übertragen wurde, galt dem Gesetz, das mit Buchstaben in steinerne Tafel eingegraben war. Obwohl dieser Dienst den Menschen den Tod brachte, war der Glanz auf dem Gesicht Moses so stark, dass die Israeliten ihn nicht ertragen konnten. Und das war doch nur ein vergänglicher Glanz. Wenn also schon der Dienst, der den Menschen den Tod brachte, mit so viel Herrlichkeit ausgestattet gewesen ist, wie viel mehr muss dann erst der Dienst sein, der sie durch den Geist zum Leben führt. Wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, Gottes Herrlichkeit ausstrahlte. Wie viel mehr wird dann der Dienst die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen, der ihnen den Freispruch bringt? Verglichen mit diesem überwältigenden Glanz ist jener andere Glanz gar nichts. Schon das, was vergehen muss, hat Gottes Herrlichkeit ausgestrahlt. Wie viel mehr wird dann die Herrlichkeit Gottes von dem ausstrahlen, was für immer besteht? Weil ich eine so große Hoffnung habe, kann ich frei und offen auftreten. Ich brauche es nicht wie Mose zu machen, der sein Gesicht jedes Mal mit einer Decke bedeckte. Denn die Israeliten sollten nicht sehen, dass der Glanz wieder verschwand. Aber sie wurden ja auch mit Blindheit geschlagen. Wenn sie die Schriften des Alten Bundes lesen, liegt für sie bis heute immer noch dieselbe Decke darüber. Und es wird ihnen nicht klar, dass dieser Bund durch Christus an sein Ende gekommen ist. Auch über ihrem Verstand liegt bis heute eine Decke, wenn sie die Schriften Moses lesen. Aber was für Mose galt, gilt auch für sie alle. Wenn er sich dem Herrn zuwendet, wird die Verhüllung weggenommen. Der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Und dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Soweit dieser Abschnitt. Bo, du fängst einfach mal an mit 3 kurzen Sätzen. Ich bin gespannt.
Bin ich auch mal gespannt, ob die 3 kurzen Sätze wirklich bei 3 Sätzen bleiben. Ja, zu dritt hätten wir eigentlich sogar wieder den gute alte Brüdertisch mal wieder reaktivieren können, aber wegen dem Abstandsgebot sicherlich nicht von Vorteil. Das Erste, das Entscheidende ist die Botschaft. Es geht nicht um die Darstellung, sondern um den Inhalt. Und dort, wo der Fokus auf die Darstellung gelegt wird, ist der Inhalt oft etwas mau. Zumindest wenn ich so die Präsentation bei uns anschaue, je hübscher die sind, je mehr Hochglanz da drin steckt, desto weniger ist eigentlich oftmals der Inhalt, der dahinter steckt. Klar, keine Frage, die Darstellung ist wichtig und es macht etwas sicherlich einfacher zu erschließen, es macht vielleicht auch neugieriger, macht manche Sachverhalte leichter zu erklären, aber es kann halt nicht den Inhalt ersetzen. Und was ist die Botschaft? Dass wir die Herrlichkeit und die Liebe Christi in uns selber tragen und dass es andere sehen, dass es andere erkennen und dass wir ein Zeugnis sind für ihn. Und ja, es ist ein bisschen wie bei meiner Bachelorarbeit, es bringt nichts, wenn man sie einfach nur in den Schrank stellt, sondern man muss diese Botschaft auch raustragen. Man muss es riskieren, sie in Menschen hineinzutragen, sich damit auseinanderzusetzen und sie unter Umständen auch zu verteidigen. Der zweite Punkt, in Vers 5 heißt es, nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Punkt aus Ende. Es ist keine große Frage nach der Motivation, wie sie entsteht, was sind die Gründe. Es geht auch nicht um Leistungsanreize, sondern er ist sich einfach bewusst, okay, es kommt von Gott. Das heißt nicht, dass wir unsere Hände in den Schoß legen brauchen oder dass wir es sollen, aber er schreibt eben, dass es durch Gott war und nicht durch ihn. Wir können unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen nutzen, wir dürfen sie nutzen, wir sollen sie nutzen. Letzten Endes ist es aber reine Gnade, die von Gott kommt. Dann in Vers 11 noch, denn wenn das Herrlichkeit hat, was da aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt. Herrlichkeit kann ja je nach Kontext so Eigenschaften verkörpern oder darstellen wie Pracht, Glanz, Schönheit, Stärke, Kraft, Größe, Hoheit oder Majestät. Und was gibt es dort eigentlich heute schon für wunderbare Dinge? Essen, Trinken, die Familie, die Natur, vielleicht heute Abend auch ein schöner Fußball. Und ja, wie viel herrlicher ist denn das, was da noch auf uns wartet? Und das, das ist, denke ich, doch auch ein großer Trost von uns, dass da noch was unglaublich Großes auf uns wartet. Und das wünsche ich uns aber auch gleichzeitig, dass wir diese Herrlichkeit irgendwo schon ein Stück weit in uns tragen und dass die andere auch an uns sehen. Soweit meine 3 kurzen Sätze.
Ja, vielen Dank. Manchmal reicht es ja auch, gell? Ja, diese Herrlichkeit widerspiegeln, diese Herrlichkeit in uns aufnehmen, dass wir das widerspiegeln, leben aus der Quelle. Wir wollen dieses Lied zusammen singen. Ich denke, das spiegelt es auch wieder. Es geht darum, an der Quelle zu sein, Jesus in uns wirken zu lassen durch seinen Geist.
Vielen Dank für die drei kurzen Sätze. Wie viel darf ich sagen? ich bin eigentlich bei dem Text auch hängen geblieben bei den drei Bildern. Ihr seid ein lebendiger Brief, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und bei dem zweiten Bild im Grunde, wo er einen ganz großen Bogen spannt, eigentlich der alte Bund mit der Auslegung durch die jüdische schriftgelehrte Weisheit kommt einfach irgendwie da nicht weiter, sondern da ist eine Decke drüber gelegt und sie können diese Decke von selbst nicht heben. Jesus Christus, wenn sie Jesus Christus nehmen würden, wäre plötzlich alles ganz frei. Aber irgendwie gelingt es nicht. Kommt auch das Wort verstockt drin vor an einer Stelle in der Lutherbibel. Aber am Ende der Zeiten wird es dann auch sie sozusagen, die Decke wird weggenommen und sie werden in der Herrlichkeit stehen. Was im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 ganz groß ausgedehnt wird, hier mit einem schönen Bild der Decke eigentlich einfach ganz plastisch mal beschrieben. Und dann das dritte Bild, wir sehen die Herrlichkeit, wir sollen sie auch widerspiegeln. Aber dann kommt eben auch diese ja sehr bekannte beinahe Einschränkung und auch Lösung für manche Probleme, weil wir strahlen ja die Herrlichkeit nicht aus oder ich strahle die im Moment nicht aus oder irgendwie so, sondern nur wie in einem Spiegel, so wie es auch im 1. Korintherbrief 13 im Hohen Lied der Liebe heißt, wir sehen jetzt ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt sehen wir wie in einem Spiegel. Das kommt auch davor. Also es ist ein Bild, das Paulus immer wieder beschäftigt hat, um manches zu erklären, eigentlich, dass im Grunde die Herrlichkeit Gottes da ist und dass sie aber im Grunde doch nicht ganz im Grunde aus uns und aus unserer Lebensführung oder so teilweise ersichtlich wird. Schauen wir mal jetzt einfach mal bei dem Brief. Wie kommt ihr auf den lebendigen Brief? Der Uli Heitzmann hat ja schon gesagt, es gab in Korinth wieder mal Leute sozusagen, die irgendwo dahin kamen. Korinth war ja Hafenstadt. Da kamen die Leute einfach auch viel mehr als an etwas abgelegenere Orte. Und da ging es im Grunde, da wurden die theologischen und religiösen Auseinandersetzungen geführt. Da kamen alle religiösen Strömungen von Ost und West und von Nord weniger zusammen. Und da waren wohl jetzt irgendwie auch wieder eine Art von charismatisch-judenchristlichen Leuten mit Empfehlungsbriefen da. Manche Ausleger sagen, die waren dann gefälscht. Man kann man jetzt nicht so richtig sagen. Aber sie hatten sie. Und wenn man so einen Empfehlungsbrief hatte, dann stand man erstmal viel besser da als so ein Apostel wie Paulus, der eigentlich nichts hatte. Er hatte ja diese Schwierigkeit der Rechtfertigung seines Apostolats immer. Und dann hat er mal gesagt, ja gut, ich war mal im dritten Himmel und ich habe auch mal die Stimmen des Paradieses gehört und so, aber das ist für mich einfach nicht ein Beweis dafür, dass ich etwas Besonderes bin. Er hat auch diese Erzählung der Erscheinung, die er gehabt hat mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, das ja sein Leben verändert hat, hat er auch nicht verschwiegen. Aber es war nie der Beweis dafür, dass er etwas Besonderes ist, sondern er sagt, hält diesen Leuten, die jetzt da Unruhe gestiftet hatten, es war ja wohl auch einer da, der ihn dann sehr heftig attackiert und beleidigt hatte in der Gemeinde, und das hat natürlich zu einer gewissen Verunsicherung geführt, wenn mich zum Beispiel jemand also wirklich angehen würde und beleidigen würde und das und das sagen würde, das würde schon im Grunde für mich nicht nur etwas bedeuten, sondern für eine ganze Gemeinde, also im Grunde, oder es würde auch je nachdem führende Persönlichkeiten hier in der API-Gemeinschaft oder so. Das ist nicht leicht zu bereinigen, und deswegen kämpft er dagegen und sagt, ist aber schon froh darüber, dass es offensichtlich schon sich beruhigt hat und die korinthische Gemeinde es irgendwie geschafft hat, doch durch den Geist so geführt zu werden, dass sie bei Jesus Christus, bei der Gnade geblieben sind und sich nicht haben verführen lassen. Das ist schon mal eine ganz große Geschichte. Und da sagt er im Grunde, deswegen seid ihr für mich ein lebendiger Beweis dafür, dass da irgendwie etwas Wahres dran ist an dem, was ich euch nicht aus mir heraus, sondern als Vermittler der Wahrheit Jesu Christi weitergegeben habe. Ihr seht, das hat sich durchgesetzt in euch. Und so, und da könnten die auch zustimmen. Ihr seid ein lebendiger Brief, hat aber auch noch einen ganz anderen Aspekt. Wenn er sagt, im Grunde, das ist ja ein Lob eigentlich an diese Gemeinde, ein Lob an die korinthische Gemeinde, dass er sagt, ja, da ihr seid nicht verführt worden, obwohl ihr ständig in Versuchung gewesen seid und so, sondern ihr habt diesen Weg immer gefunden. Und er sagt auch nicht durch mich, sondern im Grunde durch den Geist Jesu Christi. Und so, der lebendige Brief ist natürlich auch für mich interessant gewesen, eine Frage, ja, da schreibt Gott lebendige Geschichten mit Menschen, mit Gemeinden. Wir haben jetzt nur diese Gemeinde in Korinth vor Augen. Er schreibt lebendige Geschichten. Wir wissen gar nicht so viel darüber. Also einzelne Geschichten, waren die jetzt nun reich, waren die arm? Waren die also im Grunde gebildet, waren die ungebildet? Was ist da genau passiert? Wissen wir manches, aber auch nicht alles. Aber es ist im Grunde ein lebendiger Brief, dass sich das Gute und die Botschaft der Gnade Jesu Christi bei ihnen durchgesetzt hat, gegen alle judenchristliche Missionen, die dann immer auch das Alte, die alten Speisegebote wieder durchsetzen wollten oder sogar die Beschneidung oder eben auch etwas anderes, auf jeden Fall etwas wieder diese Botschaft einengen wollten. Nein, Jesu Christi, der Geist Jesu Christi macht frei von allem. Und es kommt auf das Herz an. Das hat ja im Grunde auch der Boas schon gesagt. Es kommt darauf an, dass da diese Gnade und Barmherzigkeit in mir lebt und in dir. Und deswegen könnten wir auch ein lebendiger Brief sein. Wenn wir im Grunde uns, sagen wir mal, in diese Tradition der Gnade hineinstellen und wenn wir sie erleben, dann könnten wir auch erzählen und es wären Geschichten, die lesenswert wären, wo ein Mensch einen anderen begleitet, treu begleitet im Alter oder in der Krankheit oder wo ein junges Leben geboren wird und von Gott gebracht wird. Geschichten, die geschrieben werden können, weil man einfach darauf vertraut, dass nur mit dem Segen Jesu Christi und mit dem Segen Gottes so ein Leben beginnen und enden kann. So wird diese Geschichte, der lebendige Brief, von dem Paulus hier berichtet, eigentlich immer weitergeschrieben, auch durch unsere Lebensgeschichten und unser schwankendes Verhalten gegenüber dem, was uns von Gott angeboten wird an Heilsbotschaften. Das ist das eine, was ich als interessantes Bild fand. Das zweite habe ich eigentlich beinahe schon gesagt, wo er dann sagte, wenn man unser Leben, wie wir es denn leben, nur betrachten könnten von den Maßstäben, die im Alten Bund aufgestellt worden sind, also vor dem Gesetz, vor den Geboten, vor den Weisungen, könnte niemand bestehen. Und wir würden im Grunde in Schuld vergehen und in Scham und irgendwo uns verwickeln und wir würden nicht frei werden. Und da würde sich auch nicht nur eine Decke auf uns legen, sondern auch eine Last, und die uns niederdrücken würde. Und dann dieses wunderbare Bild der Decke, die dann aber irgendwann von dem Verständnis der jüdischen Schriftauslegung, die hier auslegen und auslegen und auslegen bis heute. Das sind ja keine dummen Leute, das sind ja kluge, das sind die Rabbinen. Da kann man noch so viel, also Bibelkenntnis kann man da unglaublich viel lernen, immer noch. Also im Grunde, wie die sich da hineinknien in die Worte und in ihre Schriften und auch die Ehrfurcht und die Achtung. Aber sie kommen nicht dahin, dass sie in den Botschaften auch des alten Bundes, der Tora, der Propheten und der Schriften, dass sie da Jesus Christus als befreiendes Element entdecken. Und dennoch, die Decke ist da nicht ein allzu schlimmes, belastendes Bild, sondern ein sehr sanftes Bild. Und ich habe gedacht, naja, das gilt nicht nur für die Juden, sondern das gilt für die vielen Menschen, die da mal versuchen, die Bibel zu lesen. Ich habe mal die Bibel gelesen, haben mir mal manche gesagt, von vorne bis hinten. Ich habe sie nicht verstanden. Das ist eine Decke, die drüber gelegt ist. Und im Grunde dieses Verständnis, dass es da um etwas Befreiendes, Schönes, Helles geht oder irgendwie so, kann nur durch den Geist geschehen und von uns genommen werden. Das gilt also auch für das verzweifelte Suchen der intelligentesten und klügsten unserer Gesellschaft nur durch den Geist. Und einen einfachen Geist der Liebe kann die Wahrheit und die befreiende Wahrheit der Bibel entdecken werden. Das sind die ersten beiden Bilder. Und dann kommen wir zum Bild des Spiegels. Wir sehen jetzt wie in einem Spiegel ein dunkles Bild, 1. Korinther 13. Und auch hier sollen wir ein wenig von der Herrlichkeit, die uns dann, wenn Jesus Christus uns die Decke genommen hat, sozusagen, uns ist sie ja auch genommen worden als Heiden, sozusagen, dann werden wir etwas Herrlichkeit widerspiegeln. Ist ein interessantes Spiel. Wer spiegelt denn von uns Herrlichkeit wieder? Ich kann mich erinnern an eine alte Diskussion, auch noch aus meiner Jugendzeit, wo dann wirklich gesagt wurde, ja, man muss dann immer so strahlen. Und Christen müssen Ausstrahlung haben. Und wir müssen lächeln. Und das müssen wir ja auch versuchen in der Familie. Freundlich sein zu den Kindern oder zu den Alten oder wie auch immer oder auch in der Gemeinde. Sollen wir auch versuchen. Ist ja klar. Also sagen wir mal, wir sind nicht dazu beauftragt, ständig mürrisch und melancholisch durch die Welt zu gehen. Aber im Grunde, ich habe auch mal da einen Menschen in der U-Bahn in Berlin gesehen, der hatte so ein Strahlen im Gesicht. Und da habe ich gedacht, das ist ein Christ. Da habe ich gedacht, naja, wenn man das da bei dem schon so erkennt, was ist denn mit mir los? Warum funktioniert das bei mir nicht? Und dann bin ich dann schon ein bisschen, weil die Herrlichkeit Gottes, die hat sich ja nicht nur im Grunde in einem charismatischen Überschwang bei den sonst, also über, und man kann sie auch nicht halten. sondern die Herrlichkeit Gottes hat sich auch am Kreuz gezeigt. Und da, wo ein Mensch, sagen wir mal, in den Spiegel guckt und entdeckt, naja, ich bin schon wieder ein Jahr älter geworden. Und meine Falten sind auch nicht weniger geworden. Und im Grunde, also, und es lässt sich auch nicht aufhalten. Und im Grunde die Ringe unter den Augen, die sind, lassen sich auch nicht mehr verleugnen. Und all das. Also im Grunde der Blick in den Spiegel. Wen sehe ich denn da? Einen herrlichen Menschen? Ja, wenn man sagt, ich sehe in mir, auch wenn ich gerade Kopfschmerzen habe, mit Kopfschmerzen vor dem Spiegel stehen, ein geliebtes Kind Gottes. Es ist nicht meine Herrlichkeit, die aus dem Herzen irgendwie ständig strahlen kann und muss. Das würde unser Herz verbrennen im Grunde. Sondern es ist die Herrlichkeit und die Liebe Gottes, die wir empfangen haben, die wir begriffen haben und die manchmal in einem, vielleicht in einem Lächeln und bei den einen mehr, bei den anderen weniger und manchmal bei den Menschen, die im Krankenhaus leiden und sterben, auch vorhanden ist. Und das gilt dann nicht nur für die Menschen, die dann auf dem Totenbett liegen, von denen mir viele erzählt haben, ach, das hat mir so geholfen, dass da so ein Lächeln auf den Lippen der Toten oder des Toten war. Hat vielen geholfen. Und ich habe das schon von vielen gehört in Gesprächen vor den Beerdigungen. Bei meiner Mutter war das nicht. Ist da dann keine Herrlichkeit? Es ist die Herrlichkeit da. Es ist die Zusage der Liebe Gottes. Du bist mein Kind. Ob du nun mit einem Lächeln gestorben bist oder nicht, wenn du mir vertraust. Also, wunderbare Bilder, die uns da Paulus vor Augen gestellt hat. Und wunderbar auch, dass in Jesus Christus wirklich all das, wo wir reinkommen wollen mit unserem eigenen Verständnis, ganz leicht öffnet und wo wir verstehen, ja, wir dürfen zu ihm kommen wie ein Kind. Wir gehören zu ihm wie zu einer Familie. Und das haben die Korinther begriffen und gelebt. Und dadurch wurden sie zu einem lebendigen Brief dieses heilenden und zusammenführenden Geistes. Amen.
Ja, vielen Dank. Ich lese einen Vers, der mir bei diesem Text so gleich in den Kopf geschossen ist, auch ein altes Lied, Gott ist gegenwärtig. Und da heißt es in einem Vers, du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ich denke, das ist ein wunderschönes Bild, auch jetzt im Sommer, wie die Blumen die Sonne aufnehmen, wie sie sich entfalten, wie sie die Liebe Gottes aufnehmen und einfach dann strahlen, blühen und Freude weitergeben. Du bist ein Brief von Jesus an die Menschen, das sagt er uns zu. Wenn er schon den Korinthern sagt, dann gilt es auch uns. Das finde ich tröstlich. Bei allem Streit, der dort war, bei allem, was dort schief lief. Du bist ein Spiegel, der Jesus, der Gott und seine Herrlichkeit widerspiegelt. Er will durch dich strahlen. Wir haben es gerade gehört. Vielleicht ganz unterschiedlich, vielleicht ganz anders, wie so ein Strahlen jetzt hier ist. Und du brauchst keine Decke, kein Verstecken, keine falsche Demut, keine Minderwertigkeitsgefühle, keine Angst, denn Gottes Geist wirkt. Und Gottes Geist bringt Freiheit. Zusammengefasst, denke ich, geht es darum, auf Jesus zu sehen. Wir haben das gerade auch gehört. Auf Jesus zu sehen, der uns verändern will. Und mir ging es da auch so, mir sind zwei Bibelstellen eingefallen, Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste und keiner war da, der ihn anschauen wollte. Und im Johannes 1 heißt es, die Menschen haben ihn nicht angenommen, wir sahen aber seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes, voller Gnade und Wahrheit. Und diese Gnade und Wahrheit spiegelt sich in Krippe, Kreuz und Auferstehung wieder. Nicht unbedingt in Gold und Edelsteinen, sondern auf Jesus sehen heißt vor allem aufs Kreuz zu sehen auf das, was er für uns getan hat, dass er in unsere Welt gekommen ist, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und durch den ganzen Text, wenn das nochmal auflegen wird, wird man sehen, aber brauche ich jetzt nicht, da geht immer wieder, kommt das Wort Geist, Gottes Geist, Jesu Geist, der Heilige Geist, das bewirkt der Geist, ich glaube 10-mal kommt es vor. Das zieht sich durch und ich denke, das ist das, um was es geht, dass wir um diesen Geist Jesu bitten, um Geist Gottes bitten, dass er uns verändert, dass er uns dieses Neue schenkt, dass er uns ja einfach Vergebung schenkt, dass er uns Liebe schenkt und dass er uns erfüllt. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Eine andere Herrlichkeit vielleicht, wie wir es uns vorstellen, aber diese Herrlichkeit der Vergebung, diese Herrlichkeit eines neuen Lebens. Wir wollen zusammen beten. Ja, Jesus, danke, dass du in unsere Welt gekommen bist, dass du uns deine Herrlichkeit gezeigt hast, deine Herrlichkeit voller Liebe, voller Vergebung für jeden Einzelnen von uns. Und danke, Herr, dass du unser Leben verändern willst. Immer wieder neu willst du an uns arbeiten. Danke, Herr, dass du es bist, der das bewirkt. Schenke, dass wir offen sind für dich. Schenke, dass wir einfach auf dich sehen, dass du in uns dich spiegeln kannst, dass du uns verwandeln kannst. Und danke, dass du einfach auch willst, dass wir ausstrahlen diese Liebe an andere Menschen, an die Menschen, die du in unsere Umfeld gestellt hast, dass wir ihnen von dieser großen Liebe, von dieser Vergebung, von dieser Herrlichkeit weitergeben können. Danke jetzt für diesen Abend, danke für diesen Bibeltext und für alles, was du uns da auch mitgegeben hast und danke, dass du mit uns gehst jetzt auch in diese neue Woche, Herr. Segne du uns. Amen.